draußen. Worüber sprechen wir heute? Gute Frage. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal versprechen, ich habe mein Telefon deaktiviert. Es ist aus, ja genau. Für diejenigen, die also schon irgendwie Popcorn und Chips und Fanta oder was auch immer bereitgestellt haben und sich darauf gefreut haben, dass jetzt während des Videos das Telefon wieder klingelt und ich komplett eskaliere, wieder aufstehe, am besten dann noch die Kamera umfällt und hier irgendwelche Explosionen stattfinden, die darf ich an der Stelle enttäuschen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil das Telefon einfach aus ist. Ganz genau. Wir sprechen heute über... Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, worüber ich sprechen möchte. Ich habe mir ein paar Themen zurechtgelegt. Vielleicht werden es die Themen, die hier vor mir liegen. Vielleicht wird es aber auch ein Kauderwelsch, ein buntes Potpourri aus verschiedenen Themen. Im Moment beschäftigt mich wieder ganz, ganz viel. Es sind sehr viele psychologische Dinge, sehr viele philosophische Dinge, sehr viele Dinge auf der Metaebene. Ich bin sowieso jemand, der ist immer so auf so einem Drahtseil, so ein Weltenwandler, würde ich fast sagen. Also ich befinde mich immer in einem Spannungsbereich zwischen der Metaebene und der Realität. Ich habe auch die meisten Gespräche oder die meisten Diskussionen, die ich mit meiner Frau führe oder generell auch mit Menschen, ist im Prinzip immer in diesem Spannungsbereich zwischen der übergeordneten Ebene, also wie sollten die Dinge sein, wie sind sie eigentlich, aber wie sind sie tatsächlich, ne? Das ist so Wunsch und Wirklichkeit oder wie könnte man noch sagen, das, was wir gerne wären, gemessen mit dem, was wir tatsächlich sind. Vielleicht ist das auch die beste Art und Weise, es zu beschreiben. Ne? Hier, wie der Mensch sein sollte, wie wir gerne wären und hier, wie wir tatsächlich sind. Und dann gibt's immer diesen Spannungsbereich. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir hüpfen immer zwischen dem einen und dem anderen. Mal sind wir mehr der wir gerne wären. Mal sind wir wieder der wir tatsächlich sind. Manchmal sind wir aber auch jemand, der wir gar nicht sein wollen. Und dann merken wir vielleicht, ja, so sind wir aber. Denn wenn wir sind, wie wir sind, dann sind wir ja so. Also dann ist das ja Teil unserer Identität. Und auch wenn wir uns anders verhalten, als wir eigentlich sind oder wir uns eigentlich wahrnehmen wollen, dann sind wir ja trotzdem so. Und auch wenn wir dafür 1000 Gründe haben, ja, ich bin ja jetzt nur so wegen dir. Ich bin ja jetzt nur so, weil ich hier bin. Eigentlich bin ich ganz anders, ne? Also wir versuchen immer so eine Entkopplung der eigenen Wirklichkeit. Aber wir sind immer, wer wir sind. Wir sind nicht anders. Also auch wenn es Ausnahmen gibt, es mag Ausnahmen geben, also die verschiedenen Personen in uns oder die verschiedenen Wirklichkeiten, Realitäten, wie auch immer ihr das nennen wollt, die treten halt mal oft, mal weniger oft auf. Und wir neigen manchmal dazu, das, was weniger oder sehr selten in uns zutage tritt, dass wir das so ausklammern und sagen, na, das sind wir eigentlich nicht. So sind wir nicht. Wir kennen uns so gar nicht. Das ist absolut die Ausnahme. Ja, aber auch die Ausnahme ist ja Teil unserer Identität. Auch wenn wir manchmal nur so sind oder selten so sind, ist das ja Teil der Realität. Eine Realität, die vielleicht selten vorkommt, aber die tatsächlich stattfindet. Und vielleicht macht es hier sogar Sinn, mal mit dem Thema, also was mich total oft beschäftigt, ist das Thema Wahrheit. Das hatten wir aber in einem anderen Video schon mal. Mir geht's jetzt hier nochmal, und da hat meine Tochter Mathilda mich draufgebracht, um die Einstellung zur Wahrheit, die ich selber habe oder was wir auch wahr nennen oder die Ehrlichkeit, die Wahrheit, die Realität, die Wirklichkeit, die Information, was auch immer da von außen auf uns niederregnet oder was uns entgegengebracht wird. Wir können uns ja so ein Stück weit nochmal, ihr erinnert euch bestimmt, zumindest einige von euch hatten in der Schule oder in der Ausbildungszeit bestimmt mal die 3 Siebe des Sokrates. Und an denen will ich mich so ein bisschen kurz orientieren. Da ist ja die erste Frage, wenn mir jemand etwas sagt, wenn mir jemand etwas mitteilt, ob das jetzt ein Freund, die Freundin ist, ob das jetzt ein Familienmitglied ist oder ob das jetzt mein Chef ist, die Chefin oder meine Kollegin oder der Kollege, es ist völlig egal, wer auch immer mir etwas sagt, ne? Wie wahr ist das? Und jetzt müssten wir überlegen, okay, was ist eigentlich Wahrheit? Jetzt gibt's verschiedene Definitionen von Wahrheit. Mal angenommen, wir hier, unter uns. Ne? Wir definieren Wahrheit jetzt mal rein wissenschaftlich, also basierend auf Zahlen, Daten und Fakten, ne? Auf empirischen Ergebnissen oder was auch immer. So ein bisschen in diese Richtung. Lasst uns mal in diese Richtung gehen, dass wir wegkommen von dem Glauben, Vermuten, Annehmen. Und Achtung, Glaube, damit meine ich nicht die Religion, sondern im Sinne von Vermuten und Annehmen. Wir wissen es nicht, wir vermuten, glauben es oder nehmen es an. Und dann würden wir im ersten Sieb ja einfach mal den Wahrheitsgehalt checken. Also einer von euch kommt auf mich zu und sagt mir, Andreas, ey, ich muss dir was erzählen, das ist so krass oder das ist so wichtig oder, oh Mann, das macht jetzt gerade so Sinn oder wie auch immer, ne? Und ich habe ja nur eine begrenzte Lebenszeit. Ich habe auch einen begrenzten Tank oder ein begrenztes Volumen an Energie. Und an Kraft, ne? Und ich überlege mir schon sehr gut in meinem Leben, wofür investiere ich meine Zeit, in wen investiere ich meine Zeit. Ich kann mir das aussuchen, genauso wie ihr das ja auch könnt. Ich kann mir aussuchen, wie viel Energie gebe ich da rein, wie viele Gefühle möchte ich diesbezüglich entwickeln. Ja, ich weiß, wir können jetzt über das Unterbewusstsein, die Neurobiologie sprechen und wie wir getriggert werden und die Spiegelneuronen. Ja, klammern wir alles mal aus. Es geht mir jetzt rein um erstmal meine freie Entscheidung, meine Fähigkeit zu entscheiden, wie viel Energie, wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Geld ich einsetzen möchte, investieren möchte und ob dieser Mensch, der mir etwas sagt, ob ich dem überhaupt meine Zeit, meine Energie, meine Kraft, meine Gefühle, was auch immer, schenken möchte, bereitstellen möchte. Also Nummer eins, das erste Sieb, ne, da kommt jemand von euch auf mich zu und sagt mir, ja, Andreas, das will ich dir erzählen. Und jetzt könnte ich ja erstmal die Gegenfrage stellen und sagen, das, was du mir erzählen möchtest, ist das wahr? Also sind das Zahlen, Daten und Fakten? Kannst du das belegen? Ist das empirisch bewiesen? Und dann würde derjenige vielleicht von euch schon mal sagen, so, ah, nee, das habe ich eher so von anderen gehört. Man vermutet, man munkelt, man nimmt an, ne? Andere haben die Vermutung, andere glauben. Jetzt kommt dieses ganze Zeug, ne? Glauben, vermuten, annehmen. Vielleicht habe ich aber keine Lust mehr, in meinem kurzen und so überschaubaren Leben mich mit Dingen auseinanderzusetzen, Energie und Gefühle für etwas zu investieren, was nur auf Glaube, Vermute, Annehmen basiert. Vielleicht möchte ich das einfach nicht mehr. Vielleicht ist mir mein Leben zu kostbar, um mich mit irgendeiner Scheiße auseinanderzusetzen. Achtung, vielleicht ist es keine Scheiße, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eher unwichtig für mich ist, wenn ich jemand bin. Achtung, wir müssen das immer übersetzen, ne? Wenn ich jemand bin, der Filter eingebaut hat und nach diesen Filtern leben möchte. Wie zum Beispiel, ich möchte mich mit Dingen befassen, die mir gut tun, oder ich möchte mich mit Dingen befassen, die eine Relevanz für mich und mein Leben haben. Ich orientiere mich dabei an dem Filter der Wissenschaft, der Zahlen, Daten und Fakten, oder der Philosophie oder der Kunst oder was auch immer. Ihr entscheidet das ja, ne? Das heißt, wenn das erste Sieb von Sokrates bedeutet, ist das wahr, was du mir erzählen willst, dann geht es gar nicht um die eine Wahrheit. Es geht um eure Wahrheit. Es geht um eure Filter, es geht darum, wie ihr die Welt sehen wollt. Und deswegen habe ich das Recht auch zu sagen, das, was du mir erzählen möchtest, das, was du mich fragen willst, das, womit du mich in Kontakt bringen willst, mich mit infizieren möchtest, basiert das auf meinen Filtern, ne? Macht das für mich und meine Welt jetzt, also ja, Sinn wäre jetzt wahrscheinlich dann gleich im zweiten oder im dritten, kommen wir gleich dazu, aber entspricht es meinen Filtern, wenn es mir zum Beispiel um Zahlen, Daten und Fakten geht? Dann würde einer von euch vielleicht sagen, so, nee, habe ich ja halt gehört, vermutet, angenommen, was auch immer. Der zweite Filter, beziehungsweise das zweite Sieb von Sokrates wäre jetzt, ist das, was ihr mir sagt oder was du mir sagst, ist es gut für mich? Tut mir das gut? Tut das den anderen gut? Tut dir das gut, tut das der Welt gut, ne? Geht's uns damit gut? Ist das wohl möglich eine Bereicherung für mich, dich, uns, die Welt, des Planeten, was auch immer? Und vielleicht würde jetzt jemand von euch wieder sagen, so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Bereicherung für dich, wenn er für mich, also für dich, wenn du das so erzählst jetzt mir, ne, und dann hast du vielleicht eine Freude daran, über Dinge zu reden, die keine Relevanz haben oder nur wenig Relevanz oder nur für dich Relevanz oder die nicht auf Wahrheit oder Zahlen, Daten und Fakten basieren, sondern einfach auf Hörensagen, ne, so die stille Post Verleumdungen, Lästereien etc., so dieses das ganze Zeug da, woran ich wenig Interesse habe, ne? Man könnte jetzt auch sagen Klatsch und Tratsch. Das ist für mich auch so ein Synonym, ne? Also Dinge, die inszeniert sind, die fingiert sind, die manipuliert sind, Dinge, die nicht gut recherchiert sind, die nicht auf Fakten basieren, sondern einfach auf der, ähnlich wie ihr fahrt auf der Autobahn mit dem Auto und dann ist dort ein Unfall und man bleibt stehen und fängt an zu gaffen und womöglich noch irgendwie ein Video zu drehen. Das ist für mich so wenn sich Menschen daran ergötzen oder erfreuen, genauso wie an Dingen, die nicht wahr sind, irgendwelche neuen Skandale über irgendwelche Könige, hat man überhaupt nicht herausgefunden, Skandale über Schauspieler, Musiker, Künstler, das ist alles nicht wirklich bewiesen, es ist einfach eine Annahme, eine Vermutung. Ich kann schwer mit Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die dafür ein Interesse haben, und ich kann noch schwerer mit diesen Inhalten, weil das für mich keinen Gehalt hat, der keinen Mehrwert. Ich ergötze mich nicht an dem Leiden anderer, ich freue mich nicht über mögliche Spekulationen, über mögliche Menschen oder Sachverhalte oder Situationen. Es tut mir auch nicht gut, mich mit Klatsch und Tratsch auseinanderzusetzen oder mit inszenierten, manipulativen Formaten, die wir auch im Privatfernsehen haben, ne? Wo es nur um Voyeurismus geht oder um sich über andere lustig zu machen oder zu sehen, wie andere sich über andere lustig machen. Da bin ich raus. Da bin ich auch nicht der Richtige für, wenn jemand was mit mir teilen möchte. Also würdet ihr jetzt zu mir kommen und sagen, Andreas, ich habe die neue Folge von irgendeiner Daily Soap gesehen, ich kenne mich damit wenig aus, so diese Leute auf so einer Insel oder in einem Dschungel, die mussten da jetzt was machen oder es gibt einen Skandal aus dem Königshaus oder nehmen wir es mal in unsere Realität. In meiner Kita habe ich von einer Kollegin gehört, die von einer Kollegin gehört hat, das. Ne? So völlig unbestätigt, völlig ungeklärt, es ist nebulös, es ist so schemenhaft, nicht deutlich, da will mir jemand was sagen und ich frage mich dann natürlich schon, ist das jetzt gut für mich? Und in dem Moment, in dem das aus dieser Bubble kommt, mit der ich nichts anfangen kann, von Glauben, Vermuten, Annehmen, Klatsch und Tratsch etc., Voyeurismus und, dann merke ich einfach, das tut mir nicht gut. Dann würde ich das dir sagen. Hey, tut mir das gut, würde ich dich fragen. Ne? Nach Sokrates, Sieb Nummer 2. Tut mir das gut. Und dann würde die Person, wenn sie mich kennt oder wenn sie interessiert ist an mir, sagen, nee, nee, nicht wirklich, weil ich weiß ja, Andreas, du bist jemand, der damit eigentlich gar nichts anzufangen weiß. Und dann würde ich fragen, tut dir das gut? Und dann würdest du vielleicht sagen, so, ja, ich liebe ja Klatsch und Tratsch und so Geheimnisdinge und so, ne? Ich liebe so diese Welt, die finde ich gut. Dann hätten wir wenigstens, würdest du dir was Gutes tun, ja, dann erzählst dir doch selbst, würde ich mir dann denken. Wenn es dir gut tut, ja, aber ne, dir tut es ja gut, es anderen zu erzählen. Wobei, jetzt wären wir schon in einem Bereich, wo führt das dann hin? Also, wenn du jetzt irgendjemandem erzählst, was jetzt Neues bei Prinz William oder was auch immer passiert ist, oder im Dschungel oder wo auch immer, ne, in einem Fernsehformat, wenn du daran Spaß hast und der andere daran auch, dann habt ihr euch ja gefunden, ist ja super. Gleichzeitig, wenn wir das jetzt auf die Kita münzen, also auf das Berufsleben, ist es ja Hörensagen, das ist eine Art stille Post und das ist immer auch eine Lästerei. Also immer, wenn ich Werturteile und Meinungsbilder, die ich generiert habe oder von anderen übernommen habe, mit wiederum anderen teile, aber nicht mit demjenigen, den das betrifft, dann befinde ich mich immer meines Erachtens nach in dem Bereich der Lästerei, ne? Also, Lästern ist für mich, ich habe das ja für mich geklärt, die meisten da draußen haben das ja irgendwie für sich noch gar nicht geklärt, was Lästern überhaupt ist. Und die meisten, die sich Team nennen, haben es erst recht nicht geklärt. Ich finde, ist es gar nicht möglich, ein Team zu sein, wenn man gewisse große Worte gar nicht definiert hat, wie zum Beispiel Lästern, was ist das eigentlich, Lästern? Was ist Glauben, Vermuten, Annehmen? Was ist das eigentlich, Manipulation und Intrige spinnen? Was sind diese ganzen Dinge, wenn es nicht einmal einheitlich festgelegt wurde, und zwar einheitlich, damit meine ich, alle legen sich darauf fest und alle werden an diesem Maßstab gemessen. An dieser Definition lassen sich alle messen. In meinen Teams war das so und ich lebe das in meinem Leben so. Ein Lästern ist für mich immer, ich bilde mir ein Werturteil und eine Meinung über jemanden. Und für mich ist es völlig klar, das ist genauso wie im Datenschutz. Beim Datenschutz ist es so, dir gehört dein Recht an deinem Bild, an deinem Ton, an Ton und Bild, ne? Das ist, ich kann nicht einfach von dir ein Bild machen, ein Video machen oder dich heimlich aufzeichnen und das veröffentlichen. Das darf ich nicht, weil dir gehört deine Stimme, dein Ton, dir gehört dein Bild an dir, du gehörst dir und ich darf dich nicht einfach so fotografieren oder aufnehmen und das Ganze veröffentlichen. Da sind sich alle fein drin. Das finde ich mal übrigens sehr, sehr spannend. Mittlerweile sind sich dahingehend alle fein. Alle wissen, okay, das ist der Datenschutz. Die Leute haben ihr Recht an ihrem Bild und an ihrem Ton. Und bei der Meinung über Menschen ist es genauso wie beim Datenschutz in meiner Welt. Mein Werturteil und meine Meinung über jemanden gehört nicht mir, sondern dem anderen. Genauso wie das Bild, das ich jetzt von dir mache oder die Tonaufnahme, die gehört ja nicht mir, die gehört ja dir. Damit bist du einverstanden. Das ist völlig klar, weil das ist für dich Datenschutz. Ja. Und beim Lästern haben wir in meinen Teams das genauso gemacht. Mein Werturteil und meine Meinung über dich gehört nicht mir, das heißt, ich darf es mit niemandem teilen, weil es ja nicht mir gehört, sondern es gehört alleine dir. Würde ich dann über dich lästern wollen, also mir eine Meinung, ein Werturteil bilden wollen über dich und das mit anderen teilen, müsste ich im ersten Schritt auf dich zugehen und dich fragen, darf ich mein Werturteil und meine Meinung über dich mit anderen teilen? Und jetzt müsstest du mir das Okay geben. Wenn du mir das Okay nicht gibst, dann mache ich das natürlich nicht. Für mich hat das auch was mit Ehre zu tun. Genauso wie beim Datenschutz. Mir gehört das Recht an deinem Ton, an deinem Bild nicht. Ergo werde ich nicht einfach das mit anderen teilen. Punkt. Und ich liebe das auch, wenn wir gemeinsame Definitionen haben, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, uns zu orientieren. Das schafft Sicherheit, das schafft Klarheit. Und auch das ist etwas, was wir alle brauchen. Aber es gibt auch viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich damit nicht so arrangieren können und wollen. Die wollen gerne über andere reden, die wollen gerne über andere lästern, die wollen gerne ihre Meinungen und Werturteile, ihre Gedanken und Gefühle zu anderen über andere mit wiederum anderen teilen. Ich verstehe nicht ganz, warum. Erstens ist es nicht verifiziert, dahinter gibt es keine Zahlen, Daten und Fakten, das läuft nur ins Chaos. Das beschädigt jedes Team, jede Gemeinschaft. Und das ist unabdingbar, also das kann mit mir niemand mehr verhandeln, da könnt ihr keine Argumente dagegen finden. Das zerstört jede Gemeinschaft, das zerfrisst alles, wofür man steht und sorgt am Ende für ganz viel Leid und Elend und Schmerz und Hilflosigkeit und Wut und Hass und all der Scheiß und Mobbing, ne? Das führt nur zu Chaos und Verderben. Und von daher habe ich nie verstanden, warum Menschen ein Gefallen daran finden, über etwas zu sprechen, was sie vorher nicht verifiziert haben. Verifiziert bedeutet, ich habe das vorher nicht recherchiert, ich habe keine Klarheit geschaffen, keine Zahlen, Daten und Fakten. Also, wir sind immer noch bei Sieb Nummer 2 von Sokrates. Ist es gut für mich? Ist es gut für dich? Ist es gut für uns? Wir sind stehen geblieben bei, ist es gut für dich? Du hast sicherlich Interesse an sowas vielleicht und magst das dann, dann ist es vielleicht gut für dich, weil du gerne über andere lästerst, herziehst, Klatsch und Tratsch teilst, spekulierst, das machst du vielleicht alles gerne. Achtung, diese Art von Spekulation unterscheide ich übrigens sehr, sehr deutlich von der Philosophie. Über etwas zu philosophieren ist für mich etwas anderes, als darüber wild zu spekulieren, im Rahmen von Meinungs- und Werturteilen. Oder ne, es geht ja um die Intention. Also was für eine Intention habe ich, wenn ich zum Beispiel diese, das sind ja keine reinen Informationen, keine Fakten, es ist ja einfach so was Schemenhaftes, wenn ich das mit anderen teile, worum geht's mir dann? Vielleicht geht es mir einfach nur darum, ähnlich wie bei einem Autounfall auf der Autobahn, ne, so ein bisschen Voyeurismus. Ich ergötze mich an dem Leid des anderen, ich ergötze mich an der grotesken Situation, an der Witzigkeit, dem Slapstick. Ich weiß es nicht. Also ich meine, sagt ihr es mir? Schreibt es unten in die Kommentare. Wieso sollte ich Interesse daran haben, über Prinz William zu sprechen, wenn ich doch gar nicht weiß, ob das, was da gerade in der Zeitung steht oder im Fernsehen berichtet wird, der Wahrheit entspricht? Das ist doch Zeitverschwendung für mich. Wieso sollte ich, also ich habe keine Ahnung, wieso ich da, ich spreche über Dinge, die für mich in meinem Leben eine Relevanz haben. Und da geht es nicht nur um das für mich stupide Glücklichsein, sondern das Glücklichsein in Kombination mit meiner Identität und dem Wohlergehen der Menschen, mit denen ich mich verbinde oder mit der Welt, in der ich im Kontakt stehe. Also ich brauche da eine gewisse Sinnhaftigkeit. Jetzt wären wir wahrscheinlich schon bei Sieb Nummer 3. Sieb Nummer 3 nach Sokrates wäre nämlich, macht das Sinn? Hat es eine gewisse Notwendigkeit, dass du mir das jetzt sagst? Bleiben wir erstmal bei dem Sinn. Wenn du mir erzählst, was im Dschungel passiert ist, was bei deinen Kollegen so passiert ist, was du nicht selber von der Kollegin gehört hast, sondern nur, ne, so aufgeschnappt hast, macht es Sinn, mir das jetzt zu erzählen? Denn wir beide machen hier etwas auf, dann entwickeln wir Gefühle, Bedürfnisse, wir sind vielleicht dann auch verunsichert und wir brauchen ja dann etwas und dann sind wir vielleicht aber auch ärgerlich, dann regen wir uns auf, womöglich sprechen wir die Leute gar nicht an, dann regen wir uns über lange Tage hinweg auf, dann sind wir verunsichert und machen uns viele Gedanken und versuchen Lösungen zu entwickeln für ein Problem, das es womöglich gar nicht gibt. Merkt ihr? Also ich verliere ganz viel Lebenszeit. In dieser Zeit könnte ich mit meinen Kindern spielen, glücklich sein, an Blumen riechen, die Sonne in meinem Gesicht spüren, im Regen tanzen, Nachtspaziergänge machen. Ich könnte, und das alles mit einem ganz wunderbaren Gefühl. Ich könnte mich verbinden mit der Welt, mit meiner Glückseligkeit, mit meiner Liebe, der Freude. Und stattdessen befasse ich mich mit irgendeiner Scheiße, die nicht mal verifiziert ist. Irgendeinem Nonsens, das von irgendwo herkommt, wovon keiner weiß und am Ende auch keiner was damit zu tun haben will und keiner auch der Verursacher sein möchte. Du findest, selbst wenn du dann auf die Suche gehst nach Zahlen, Daten und Fakten, also nach Gewissheit, findest du niemanden mehr, der noch Verantwortung übernimmt für seine Entscheidungen, beziehungsweise dafür, dass er das ausgelöst oder gesagt hat. Du findest niemanden mehr, weil jeder am Ende weiß, naja, er will ja eigentlich nicht damit reingezogen werden. Er will sich daran ergötzen, er will darüber lachen, er will darüber schimpfen, wie am Stammtisch. Ne? Also so, Achtung, Stammtisch, es gibt auch tolle Stammtische, aber Stammtisch als Synonym für, da sitzen Leute, die keine Ahnung haben, die aber einfach wild über andere reden, spekulieren, andere beleidigen, bewerten, Meinung und Werturteile absondern, glauben, sie wüssten, könnten alles besser, machen aber selbst nichts. Ne? So die typischen, ich kann darüber reden, wie man die Welt verändern müsste, ich selber würde aber die Welt gar nicht verändern, ich könnte es nicht mal. Also ich habe da keinen Spaß an so Gesellschaften, Gemeinschaften, an solchen Ideen. Ne? Die ich jetzt mal unter der Kategorie, auch damit möchte ich niemandem zu nahe treten, weil es wie gesagt ja auch tolle Stammtische gibt und der Stammtisch ist ja nur ein Ort, an dem sich Menschen zusammenfinden und etwas gemeinsam teilen oder zusammen sind, ist ja auch schön, aber steht jetzt für mich mal mit dieser Stammtischmentalität. Ich bin da raus, ich mag das nicht. Bleiben wir also bei der Sinnhaftigkeit, macht das überhaupt Sinn? Für mich macht das, was du mir dann sagen möchtest, über, keine Ahnung, diese Themen, die ich eben schon tausendmal erwähnt habe, keinen Sinn. Es ist notwendig. Also mit Notwendigkeit und Sinn verbinde ich übrigens auch die Auswirkung. Welche Auswirkung hat es, wenn wir beide das jetzt miteinander teilen? Auf mein Leben, auf dein Leben, aber auch auf das, womit wir verbunden sind, nämlich auf die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Wenn ich jetzt mit dir über einzelne Personen im Team rede, also nicht nur einfach rede, sondern ich lästere über die, weil lästern ist ja in meiner Welt, ich bilde mir eine Meinung oder ein Werturteil über eine Person, ohne die vorher gefragt zu haben, ob ich das dann mit jemand anderem besprechen darf. Also wenn du jetzt auf mich zukommst und hast nicht mal die andere Person gefragt, über die du jetzt reden willst mit mir, ob du das darfst und dann willst einfach mit mir über etwas reden, was du nicht mal selber gesehen oder gehört hast oder du annimmst, vermutest, glaubst oder du hast es zwar gesehen, hast aber nicht nachgefragt, ob das immer passiert oder ob das eine absolute Ausnahme war und wir jetzt hier generell ein Fass aufmachen über etwas, was sowieso nur einmal im Jahrhundert passiert bei dieser Person, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, es geht um die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit. Was richten wir damit an? Wir zerstören womöglich das ganze Team. Damit, dass wir jetzt über jemanden reden, weil der kriegt das irgendwann da doch mit, dann ist der ärgerlich, fühlt sich ausgegrenzt, gedemütigt, diskriminiert und dann sagt er das anderen und die sind dann auch ärgerlich, dann entstehen kleine Gruppen und die kämpfen dann gegeneinander, man bootet sich aus, man geht in sowas wie, ja, die einen und die anderen und dann ist man gegeneinander und dann sucht man am besten noch nach solchen Sachen wie Schuld und der ist gemein und das ist böse und das ist ungerecht und das ist unverdient und dann ist man in so einem Kauderwelsch, da möchte ich gar nicht rein. Das ist total destruktiv und nicht lebensdienlich. So, das sind die drei Siebe, die wir haben. Wir haben das Sieb der Wahrheit, also ist es wahr, was du mir sagst, ist das verifiziert, hast du vorher die Person gefragt, von der du das hast, dein Halbwissen, deine Informationen hast, ob die das verifiziert hat, hat die das recherchiert, hat die das richtig gestellt, beziehungsweise ist die in Kenntnis aller Fakten. Der zweite Schritt ist dann, ist es gut für mich, ist es gut für dich, ist es gut für uns, ist es gut für die Welt. Und im dritten Schritt haben wir dann die Sinnhaftigkeit und die Nachhaltigkeit, wir könnten auch sagen die Notwendigkeit. Ich finde es sehr spannend, das Thema auch nochmal aufzumachen in einer Teamsitzung oder generell, wenn wir mit Menschen zusammenleben oder zusammenarbeiten, dass wir diese Sachen vielleicht einfach auch nochmal klären, ne? Dass wir einfach nochmal fragen, okay, wie siehst du die Welt und wie willst du sie sehen? Willst du über Menschen sprechen oder über Situationen, die du vorher selber gar nicht erfragt hast, wo du nicht in Kenntnis aller Fakten bist? Möchtest du spekulieren? Und wenn ja, wie viel? Möchtest du intrigieren? Möchtest du manipulieren? Möchtest du einfach dich über andere lustig? Also was ist auch die Intention dahinter, ne? Und dann lerne ich dich kennen, du lernst mich kennen und dann wägen wir vielleicht ein bisschen mehr ab, mit welchen Informationen, mit welchen Glaubenssätzen, mit welchen Dingen wir an den anderen herantreten. Und vielleicht fragen wir einfach mal. Ich bin ja so ein Fan auch davon, ganz viel zu erfragen, wovon wir oft als Selbstverständlichkeit ausgehen. Ne? Wir denken, es ist so selbstverständlich, dass ich das jetzt dem anderen mitteile, ohne ihn aber zu fragen, ob er das hören möchte, ob er sich damit verbinden will, ob er sich das antun will. Denn wir überbringen ja eine Botschaft. Das ist fast wie eine Art manchmal auch, wir könnten sagen, überbringen ein Virus. Der andere könnte sich anstecken mit diesem Virus. Und haben wir das Recht? Ich finde nicht. Also, wenn jemand etwas auf der Seele hat, wenn jemand etwas bedrückt, wenn jemand etwas teilen möchte, wenn jemand etwas sagen will, ne, wenn er mich was, wenn, wenn er mir, mit mir irgendetwas, wenn er mich in Kontakt bringen möchte mit irgendeiner Sache, egal was es ist. Dann finde ich es immer ganz wichtig auch, dass derjenige mich mal fragt, Andreas, hast du gerade Zeit, um dich mit der und der Thematik auseinanderzusetzen? Oder mit der, und das könnte aber bei dir die Gefühle auslösen. Also ich möchte die Freiheit haben zu entscheiden, ob ich mich jetzt in dem Moment damit auseinandersetzen möchte. Heißt, du hast nicht einfach das Recht, mich mit deinem Scheiß zu überschütten. Ne? Und mit Scheiß, das meine ich nicht mal irgendwie respektlos, sondern ich meine das jetzt in einer starken, liebevollen Eskalation. Deine Dinge, die in dir lebendig sind, die du bei mir abladen willst, oder so im Sinne von geteiltes Leid ist halbes Leid, was ja Schwachsinn ist. Wir wissen ja schon seit langer Zeit, dass geteiltes Leid doppeltes Leid ist, ne? Also neurobiologisch, also von der Gehirnforschung aus oder der Entwicklungspsychologie, beziehungsweise sind wir eher im Behaviorismus, Verhaltensforschung, Verhaltenspsychologie oder Sozialpsychologie, ist so von allem ein bisschen was dabei. Wenn ich mein Leid mit dir teile, dann ist es ja auch mein Wunsch, dass du dich am besten mit mir ärgerst, dass du dich mit mir schlecht fühlst, dass du traurig bist, wenn auch ich traurig bin. Merkt ihr, worauf das hinausläuft? Ich habe ja nicht mal gefragt, Andreas, hast du kurzen Moment Zeit, um mit mir gemeinsam traurig zu werden oder wütend zu werden? Oder dich gemeinsam mit mir über andere aufzuregen oder über etwas aufzuregen? Das wäre für mich die übliche Vorgehensweise. Ich bin nicht selbstverständlich. Meine Gefühle, meine Bedürfnisse, meine Welt, meine Energie gehört nicht selbstverständlich dir. Frag doch mal, ob ich überhaupt gerade Lust und Zeit habe und Kraft habe, mich in diese Energie zu begeben, die du gerne von mir hättest. Ne? Also, geteiltes Leid ist halbes Leid. Schwachsinn. Denn wenn ich mein Leid mit dir teile, dann will ich ja, dass du auch leidest. Ich will natürlich nicht, auf der Metaebene wollen wir natürlich nicht, dass du leidest. Aber wir brauchen natürlich eine Reaktion von dir, um verstanden zu sein und um es gesehen zu fühlen. Ich will ja von dir wahrgenommen werden. Und wenn du einfach nur eiskalt da stehst und keine Miene verziehst, kein Tränchen vergießt, keinen Wutanfall bekommst, keine Eskalation spürbar ist, dann fühle ich mich nicht gesehen und gehört. Merkt ihr, worauf das hinausläuft? Wie krass, oder? Und das heißt, ich will von dir eine Reaktion. Und zwar am besten eine, die meiner Reaktion ähnlich ist, weil dann fühle ich mich mit dir verbunden. Denn darum geht's ja. Ich möchte ja nicht nur einen Tipp, einen Ratschlag von dir, ich möchte mich ja mit dir verbinden. Deswegen sage ich es dir ja gerade. Heißt also, am besten wirst du auch traurig, wütend, aufbrausend, frustriert, etc. Ergo haben wir geteiltes Leid ist doppeltes Leid, denn jetzt leidest du und ich leide. Jetzt leidet aber auch unsere Beziehung, weil womöglich willst du ja gar nicht leiden, wenn ich dir was sage. Leidest aber so für mich, damit ich mich gesehen und gehört fühle von dir. Damit begibst du dich in eine Situation, in der du nicht mehr authentisch bist. Du spielst was vor, weil du weißt, dass ich es brauche. Darunter leidet aber wieder die Authentizität unserer Beziehung, die Echtheit. Ne? Das ist nicht kongruent, das verbindet uns nicht. Außerdem, was ist das für eine seltsame Beziehung, in der man was vorgaukeln muss, was man gar nicht ist. Aber wenn man jetzt ehrlich ist und aufrichtig ist, dann wirft der andere das jetzt einen vor, obwohl der ja will, dass man ehrlich und aufrichtig ist. Wobei wir bei dem Ehrlichkeitsparadoxon sind, ne? Alle wollen sie Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, aber nur in ihrer Dosierung, nur in ihrer Bubble, nur in ihrem Filter, nur in ihrer Schönfärbung. Und wenn du aufrichtig und ehrlich bist, was sie ja wollen, aber sie sind dadurch verletzt, dann finden sie es skandalös. Aber dabei hast du gerade eine Heldentat vollbracht. Du warst aufrichtig und ehrlich. Und das heißt, egal wie man es macht, man ist scheiße oder man macht's falsch. Und wer will in so einer Welt leben? Ich habe keinen Bock, in so einer Welt zu leben. Und ihr, na, da, das ist so, alles so. Ach, das ist schwierig. Ja, schwierig. Gut, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich glaube, das macht's ganz. Ich glaube, das war rund, oder? Wir könnten noch mehr über das Thema sprechen mit der Ehrlichkeit. Ich finde das ja super spannend, aber ich glaube, dazu hatten wir ein Video schon gemacht, ne? Die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit. Auch wie ehrlich sind wir gegenüber den Kindern? Wie aufrichtig? Aber ich glaube, das hatten wir in einem anderen Video. So, was habe ich denn hier noch liegen an Themen? Was könnten wir denn noch besprechen? Was habe ich hier? Über Etikette. Habe ich schon mal über Etikette gesprochen? Ich bin ja kein Fan von so gewissen Etiketten. Ich mag Traditionen, ich mag auch Rituale, aber ich komme nicht so gut mit Etiketten klar. Ne? Also, wenn man auf irgendeiner Festlichkeit ist, wer gibt wem als erstes die Hand? Wie verhält man sich? Wie zieht man sich an? Ich mag das nicht. Ich mag einfach sein, wie ich bin. Ich mag natürlich schon darauf achten, dass ich mit meiner Person, mit meiner Art nicht andere belaste oder andere in eine schwierige Situation bringe. Gleichzeitig, was ist das eigentlich, anderen in eine schwierige Situation zu bringen? Ich möchte ich sein und der andere möchte er sein. Er will auch sein, wie er ist. Und jetzt treffen die beiden aufeinander und der eine will so sein, der andere will so sein und die beiden passen jetzt gerade nicht. Der will, dass man bei einer Hochzeit einen Anzug trägt und der will leger gekleidet sein, weil er sich so wohler fühlt auf der Hochzeit. Und jetzt stehen die beiden Bedürfnisse gegeneinander. Jetzt könnte man wieder darüber sprechen, wer hat Recht, wer nicht, wer hat oder das Vorrecht, ne? Das Recht gibt es ja an der Stelle gar nicht, sondern wer hat das Vorrecht? Das ist seine Hochzeit, darf er entscheiden, wie ich mich anziehe, aber er will ja, dass du kommst und nicht, dass irgendjemand kommt. Wenn er also will, dass du kommst, dann will er automatisch auch, dass du, so wie du bist, kommst, aber dann irgendwie ja dann doch nicht. Du musst da dann schon irgendwie eine Etikette wahren, irgendwie dich anpassen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie in so einer Liebesbeziehung, ne? Wir wollen unsere Partnerin, wie sie ist. Gleichzeitig wollen wir auch, dass sie gewisse Verhaltensweisen einfach verändert, weil diese Verhaltensweisen uns nicht gut tun, uns nicht schmecken, wir uns nicht damit wohlfühlen. Wir der Meinung sind, dass das unangenehm ist, dass das peinlich sein könnte, dass das unangebracht ist, was auch immer das für Glaubenssätze sind. Und wir befinden uns dann in einem ewigen Spannungsgebiet. Es ist ähnlich wie auf der Arbeit. Übrigens gibt es extrem viele Parallelen von einer Liebesbeziehung zu einer Arbeitsbeziehung. Denn Beziehung ist immer das Gleiche. Ob du es Liebesbeziehung nennst oder Arbeitsbeziehung, es ist völlig, das ist nur eine Kategorie, eine Schublade. Beziehung ist Beziehung. Das heißt, es geht immer um Emotionen. Es geht immer um Gefühle und Bedürfnisse. Und die sind immer gleich gesetzt. Natürlich im Kontext schon ein bisschen anders, weil Menschen leben ja so komisch in Kontexten, in so Schubladen. Das heißt, meine Emotion auf der Arbeit ist nochmal weniger stark getriggert wie die Emotion zu Hause, weil ich die womöglich persönlicher nehme, da mehr Wert drauf lege, was auch immer. Aber die Emotion ist erstmal die Emotion. Und dann haben wir die Vorstellung davon, wie jemand sein sollte auf der Arbeit, weil wir denken, so müsste das sein oder so verhält man sich richtig, das ist gut, ne? Da sind wir wieder in diesen typischen Mustern von gut und böse, richtig und falsch, verdient und unverdient und gerecht und ungerecht. Dann wollen wir, dass der andere sich ändert. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass der andere echt bleibt und dass er seine eigene Echtheit auch genießt. Weil wenn ich nicht echt bin, dann leide ich in meinem Leben. Ne? Wenn ich so bin, wie andere mich gerne hätten oder so bin, wie du mich brauchst, dann leide ich letztendlich darunter. Und dann haben wir immer diesen Spannungsbereich zwischen dem, ich will, dass du so bist, damit es mir gut geht. Aber der sagt ja auch, ich will, dass du so bist, damit es mir gut geht. Und das, was sie beide brauchen, unterscheidet sich sehr stark voneinander. Oder konkurriert miteinander. Oder steht sogar miteinander im Widerspruch. Und jetzt können wir überlegen, sind Kompromisse an der Stelle sinnvoll oder machen Kompromisse es nur noch schlimmer? Mit schlimmer meine ich zum Beispiel so etwas faule Kompromisse. Ne? Ich gebe nach in einer Situation, in der ich nicht nachgeben sollte, weil das, was ich jetzt ein Stück weit reduziere oder weglasse, ist nicht einfach nur irgendetwas, sondern das ist Teil meiner Identität. Und wenn ich natürlich jetzt wenig Persönlichkeitsentwicklung betrieben habe für mich, wenn ich mich nicht so gut kenne, wie ich mich kennen sollte, dann lasse ich wohlmöglich Dinge weg oder lasse mit mir verhandeln in Bereichen, die mich dann später todunglücklich machen. Ne? Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt eine Charaktereigenart und das seid ihr. So seid ihr nun mal. Das ist immer auch beides, wie Goethe sagen würde. Es ist immer meine größte Stärke und meine größte Schwäche. Jetzt kommt jemand und sagt, naja, damit wir bei dir klarkommen, musst du an diesem Charakter arbeiten, du musst den verändern. Du musst da Kompromisse mit mir eingehen, du musst das reduzieren und ein Stück weit anpassen. Und jetzt macht ihr das, weil ihr noch nicht verstanden habt, dass das etwas ist, was ihr niemals tun solltet. Also nicht niemals Kompromisse eingehen, sondern nur in diesen Bereichen. Es gibt Bereiche, deine Must-Haves, oder die No-Gos, da solltest du keine Kompromisse machen. Aber was sind deine Must-Haves und deine No-Gos? Es gibt Bereiche, das ist nice to have, das ist ja, das ist, da kann man Anpassungen vornehmen. Aber, und das sind Kompromisse möglich. Die schaden dir nicht, sondern die sind der Beziehung zuträglich. Die verstärken, die verbessern die Beziehung. Aber viele Menschen, die ich kennenlerne, die machen Kompromisse in den Bereichen No-Go und Must-Have, also Identität. Ne? Das bin ich. Da würde ich, das ist mein Vorschlag, auf keinen Fall Kompromisse machen. Denn das macht Tod unglücklich und das ist wie ein Bumerang. Den wirfst du weg und denkst, jetzt ist er weg. Und auf einmal, ne, schießt das Ding dir in die Fresse. Ja, der Bumerang kommt halt zurück. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ja. Kannst auch nicht vorweglaufen, weil der Bumerang gut geworfen, kommt der Bumerang ja immer wieder zu dir. Selbst wenn du wegläufst, er kommt zu dir. Jetzt würden ein Wissenschaftler an der Stelle sagen, nee, Andreas, wenn du den Bumerang wegschmeißt, also wenn du ihn wirfst und wegläufst, dann landet er da, wo du vorher gestanden hast. Also deine Metapher stimmt nicht. Stimmt, 1:0 für die Wissenschaft. Darüber sind wir gekommen vom Thema Etikette, gell? Aber ich habe jetzt gerade gar keine Lust, über Etikette weiter zu sprechen, sondern über, was habe ich denn hier noch liegen? Ah, das ist ein eigenes Thema für sich. Ich glaube, ich mache das im nächsten Thema. Wer ich mal war und wer ich heute bin. Wir alle verändern uns ja und diese Veränderung, die ist immer auch mit Risiken und Nebenwirkungen oder mit Herausforderungen verbunden. Wenn ich mich verändere, dann passieren viele tolle Dinge, weil ich dann Dinge anders sehe, ich kann mich in einigen Bereichen entspannen, ich kann mich besser vorbereiten, bin womöglich sicherer, habe mehr Möglichkeiten, gute Entscheidungen zu treffen und, und. Das sind so die positiven Aspekte von Veränderung. Die negativen Aspekte von Veränderung sind natürlich auch, dass ich Dinge aufgebe, die ich mal schön fand. Und wenn ich jetzt so ein Nostalgiker bin, also jemand, der auch ein Stück weit gerne mal in der Vergangenheit lebt oder sich verbindet mit dem, wer er mal war, dann ist das natürlich immer auch ein Verlust, das ist Abschied nehmen. Und das tut auch weh, das ist manchmal auch traurig, ne? Wenn wir uns verabschieden von dem, der wir mal waren, und uns jetzt zu dem hinbewegen, der wir jetzt sein wollen oder der wir schon sind. Also das ist das eine und das andere sind natürlich die Beziehungen oder die Situationen. Wir sind natürlich, wir haben Werkzeuge, wir haben Verbindlichkeiten, wir haben Absprachen, Regeln, wir haben Menschen, mit denen wir den Weg geteilt haben. Und jetzt, wo wir uns verändert haben, brauchen wir diese Werkzeuge wohlmöglich nicht mehr. Wir wollen diese Absprachen und diese Regeln auch nicht mehr, weil sie nicht mehr zu uns und unserer Welt passen. Wir brauchen vielleicht auch diese Menschen nicht mehr oder wir wollen sie nicht mehr, weil sie etwas an sich haben, was nicht mehr zu uns passt. Das war mal gut, als wir auch mal so waren, aber jetzt sind wir so nicht mehr. Und wenn der andere diese Entwicklung nicht mitmacht, oder auch gar nicht mitmachen will, weil es nicht Teil seiner Identität ist, dann trennen sich auch hier wieder Beziehungen und dann verletzen wir wohlmöglich Menschen, ohne sie verletzen zu wollen. Und das ist ein Thema, das mich schon auch sehr bewegt, weil ich mich sehr viel und sehr oft verändere und ich stoße immer auch auf Widerstand und natürlich auch auf Enttäuschung, also Menschen, die dann enttäuscht sind, nicht weil ich sie getäuscht habe, ne, hier für die Rhetorik, Profis unter uns, bitte jetzt nicht das Wort auseinandernehmen, sondern ich war mal jemand, der ich jetzt nicht mehr bin. Das heißt, diese Menschen können sich jetzt nicht mehr in diesem Bereich auf mich verlassen, weil ich jetzt anders denke, anders fühle, anders reagiere. Und das, dadurch erleben sie natürlich Traurigkeit, Frustration oder auch eine Enttäuschung. Sie haben das jetzt nicht mehr so mit mir. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir auch in den Menschen, in den Beziehungen, die wir zu Menschen haben, ob das jetzt im Privatkontext ist oder ob das, ach, darüber wollte ich eben reden, gell, vielmehr über die Kombination oder diese Verbindung zwischen Liebesbeziehungen und Arbeitsbeziehungen. Aber gut, bleiben wir dem. Jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Aber gut, ich wollte ja daraus ein eigenes Video machen, ne? Ihr könnt, ach, auf jeden Fall solltet ihr unbedingt mit den Menschen darüber sprechen, wie das bei euch ist mit Veränderungen. Dass das auch nicht unbedingt bedeutet, wenn ich mich verändere, widerspreche ich mir zwar, aber dieser Widerspruch ist nicht im Sinne von, ja, du widersprichst dir, ich werfe dir das jetzt vor als negativ, sondern hinter dem Widersprechen steht ja auch, also mit dem Widerspruch steht ja auch, dieses, ich habe mich halt verändert in meiner Meinung. Ich finde es übrigens sehr interessant, wie oft wir Menschen vorwerfen, dass sie sich widersprechen. Dann zeigen wir Videos von Politikern, die vor 2 Jahren mal gesagt haben, ja, so und so ist das und so sehe ich das und so muss das sein. Und nach 2 Jahren sagen sie in einem anderen, in einer Talkshow oder was auch immer, in einer Zeitung, das ist jetzt so und so und so und so. Und dann denken wir, hä? Das, was er jetzt sagt, hat nichts mit dem zu tun, was er mal gesagt hat. Das werfen wir ihm vor. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Ich finde aber auch die andere Variante um der Balance willen sehr wichtig, nämlich wir können uns auch für die Person freuen, denn wohlmöglich hat sie einen Entwicklungsschritt gemacht. Das haben wir doch auch. Auch wir haben fast täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich Situationen, in denen wir unsere Meinung, unsere Gefühle, unsere Ansichten, Sichtweisen, Wahrnehmungen, Wahrheiten, Realitäten, Wirklichkeiten verändern. Und dann wollen wir auch nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, bist du scheiße, jetzt veränderst du einfach deine Realität, dein Statement, dass du, jetzt bist du einfach anders, das ist widersprüchlich, du bist nicht vertrauensvoll, du bist nicht, ich kann dich nicht für wahrnehmen. Also da gibt es ganz viele negative Vorwürfe, die können auch relevant sein. Ich will die gar nicht wegmachen. Aber auch die Gegenseite gibt es, das Pendant dazu. Es gibt auch dieses so, ich kann mich natürlich auch mal für den anderen freuen, dass er den nächsten Evolutionsschritt, den nächsten Entwicklungsschritt gegangen ist, dass er für sich gewisse Dinge geklärt hat, dass es ihm wohlmöglich dadurch auch besser geht mit seiner neuen Meinung, ne, über sich, über die Welt. Und ich finde beides immer wichtig, auch in einem Team, dass wir nicht immer sofort in den Vorwurf gehen, sondern auch in die Dankbarkeit und die Wertschätzung, in dieses, ich freue mich für dich. Denn der andere kann das ja auch gut gemeint haben. Nicht jeder Entwicklungsschritt, nicht jede Veränderung ist ja auch ein Widerspruch in sich, also ein bös gemeinter, sondern das ist ja auch etwas, was wir für den anderen mit dem anderen feiern können. Also, das schon mal so vorausgespoilert für das nächste Video, da wird es vielleicht dann darum gehen, wer war ich mal, wer bin ich jetzt und wer werde ich mal sein? Und wie kommuniziere ich das mit den Menschen, mit denen ich leben und arbeiten will? Und wie denken die überhaupt darüber? Es gibt ja auch Menschen, die wollen keine Veränderung oder wollen sich nicht verändern oder wollen nicht, dass du dich veränderst, weil sie dadurch oder die Situation dadurch einen Nachteil hat oder die Beziehung, die sie erleben, einen Nachteil hat. Da sind wir wieder auch bei meinem Ego. Und bei dem Ego spreche ich nicht einfach auch hier wieder von dem bösen Ego, egoistisch, sondern das Ego ist ja auch was Gutes. Das Ego ist ja auch mein Beschützer. Das Ego ist jemand, der mir Liebe gibt, Zutrauen, Selbstsicherheit. Also mein Ego ist ja Teil meines Charakters, ist vielleicht sogar der Teil meines Charakters, meiner Identität, meiner Personality. Und von daher sollten wir auch hier wieder immer gucken, okay, egoistische Entscheidungen sind manchmal, können wir negativ, können wir kritisch sehen, können wir aber auch sehr positiv sehen, weil egoistische Entscheidungen vielleicht auch ein Zeichen für ein starkes Selbstwertgefühl sind, für eine starke Selbstsicherheit, für ein Selbstbewusstsein und vor allen Dingen auch für eine Selbstwirksamkeit. Und das ist wichtig, dass wir da auch wieder mit den Menschen in den Austausch gehen und die einfach auch wissen, okay, wie verhält es sich mit Veränderung, mit Identität, mit der eigenen Personality und mit Beziehung. Gut, ich glaube mal an der Stelle, ich glaube nicht, ich weiß, es war's. Das war's. Hier, jetzt, Ende, aus. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Leben. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ja, seid glücklich, feiert das Leben.